Frühjahrsputz. 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 Hört ihr mich jetzt? Frühjahrsputz. Ja, jetzt sind wir beim Thema Frühjahrsputz. Das ist ja laut Definition so eine Art Grundreinigung, die man mindestens einmal im Jahr machen sollte. Wenn der Frühling dann offenbart, was im Winter sich alles so verborgen hat. Als ich mal Student gewesen bin, habe ich in einer WG gelebt. Und wenn man dann morgens nicht mehr unterscheiden kann zwischen den Wollmäusen und den Socken, dann wird es spätestens Zeit, mal sauber zu machen. So einmal im Jahr. Und als Student habe ich das auch nicht viel öfter gemacht, ehrlich gesagt. Bin froh, dass ich geheiratet habe, meine Frau ordentlicher ist als ich. Wir haben uns einander angepasst, unser Haus ist jetzt ganz normal. Also, genau. Das ist so, wenn man dann richtig gründlich macht, das Fenster geputzt wird, der aller Staub wird beseitigt, das ganze komplette Haus wird auf den Kopf gestellt, alles wird gründlich gefegt, geputzt, gewienert, gewaschen, der Müll wird entsorgt. Das ist so eine Definition von Frühjahrsputz. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir dieses Bild mal benutzen, um das auf unser geistliches Leben zu übertragen. Ja? Das Leben als Christ ist ja auch nicht immer so eine geradlinige Linie, die nach oben führt und ist immer nur von einer Höhe zur anderen Höhe und es wird immer nur besser, sondern es gibt manchmal auch Momente, wo man eine innere Neuausrichtung braucht. Das braucht man persönlich als Christ und das braucht man auch als Gemeinde, wo man sich immer wieder fragt, hey, ist da vielleicht irgendwo Dreck in meinem Leben, der da eigentlich nicht hingehört? Und deshalb möchte ich mit euch heute in diese Predigtreihe starten. Und ein Bibelvers, der uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, der kommt aus 2. Chronik 7. Da heißt es, wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen um, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Das ist ein ganz alter Text, wo der Tempel in Jerusalem eingeweiht worden ist und Salomo hat zu Gott gesprochen. Und das ist eine Antwort von Gott an sein Volk, eine Verheißung. Hier steckt in diesem Text schon drin, dass sich das Volk auch mal von ihm entfernen könnte. Also es ist nicht immer nur, ihr werdet mich immer toll preisen, sondern da wird das schon angedeutet, dass Gott ein Ausweg für uns hat, wenn da etwas an Dreck, an Sünde in unserem Leben ist. Gott verdammt uns dann nicht, sondern er gibt uns eine Tür, er zeigt uns eine offene Tür, wie wir wieder zurückkommen können zu ihm. Das ist die frohe Botschaft. Unsere Sünde, unser Dreck in unserem Leben muss nicht das Ende von unserem Leben sein, sondern es gibt einen Ausweg. Und darüber wollen wir nachdenken. Zumal wir uns vor Augen halten dürfen, dass wir im Neuen Testament der Tempel nicht mehr nur in Jerusalem zu finden war. Im Gegenteil, Jesus hat sogar zu einer Frau gesagt, ihr werdet mich nicht mehr in Jerusalem oder auf diesem Berg Gerizim anbeten, sondern ihr werdet mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, da, wo Menschen im Namen von Jesus zusammen sind, da ist Gottes Tempel. Das heißt also, wir als Gemeinde dürfen diesen Text auch mit sehr viel Hoffnung auf unser eigenes persönliches Leben und auch auf unser Leben als Gemeinde übertragen. Und ich stelle mir die Frage, was würde passieren, wenn die Gegenwart Gottes so stark in unseren Gottesdiensten da ist, wie Gott das dort das erste Mal getan hat? Wenn Gottes spürbare Gegenwart da ist, wo er sagt, ich werde das Land heilen und ich werde eure Sünden vergeben. Und das ist wie ein Magnet. Jesus war auch so ein Typ. Jesus war ein Magnet. Er hat die Menschen an sich gebunden, nicht weil er die Leute irgendwie zu sich her geprügelt hat, sondern weil bei ihm war Gnade, bei ihm war Neuanfang, bei ihm war Heilung. Und dass unsere Gemeinde so ein Ort wird für die Kaputten in dieser Stadt, für die Leute, die keine Hoffnung mehr haben. Und damit meine ich nicht nur die Leute, die irgendwo auf der Straße sind und wo das offensichtlich ist, sondern es gibt Leute, die haben Schlips und Kragen um und die haben keine Hoffnung mehr für ihr Leben. Die wissen nicht mehr weiter mit ihren Ehen, die wissen nicht mehr weiter mit ihren Kindern und die wissen nicht mehr weiter, was ist an eines Tages, wenn ich diese Schwelle überschreiten werde, an dem ich hier meinen Löffel abgebe, was ist dann mit mir? Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde werden, wo die Gegenwart Gottes so stark wird und die Leute diese Liebe Gottes so erfahren. Das ist etwas, was ich für uns als Gemeinde sehe und was ich auch mir erwarte und erbitte von Gott. Weil Gemeinde nämlich immer wieder in der Gefahr steckt, das ist genau wie beim Schmutz, Dreck kommt von ganz alleine, da musst du nichts für tun. Das ist ganz normal. Und wenn du dir das Neue Testament anschaust, dann hat Paulus einige Briefe geschrieben aus genau diesem Grund, weil sich da etwas reingeschlichen hat in die Gedanken, in die Beziehung, in das Miteinander von Gemeinde. Wenn ihr euch die 7-Sendschreiben mal zu Hause, jetzt machen wir das nicht, die 7-Sendschreiben in der Offenbarung anschaut, da ist bei einigen Gemeinden ganz schön viel Dreck unterm Sofa. Ja? Da sagt Johannes auf der einen Seite, das habt ihr alles ganz, ganz toll gemacht, aber ihr habt die erste Liebe verlassen zum Beispiel. Oder ihr habt die Nikolaiten, das sind so ihr Lehrer, die habt ihr bei euch geduldet. Ihr habt Unzucht bei euch in der Gemeinde zugelassen. Solche Dinge, wo Gott sagt, hey Leute, das müsst ihr ändern. In einem Fall sagt er so ganz extrem, ich werde sonst den Leuchter von der Stelle nehmen, ich werde euch entfernen. Also eine sehr ernste Botschaft auch immer wieder zu sagen, hey, Gott ist ein heiliger Gott und mit Gott machen wir keine Spielchen und deswegen lasst uns da drauf ein. Und aus diesem Text habe ich 4 Schritte abgeleitet, womit wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen. Der erste Punkt ist Demut. Der zweite ist Glauben. Wenn Ingolf Elzel hier ist, wird es um das Thema Hören gehen. Hören auf Gottes Wort und dann auf Gehorsam. Und dann sind wir schon kurz vor Ostern. Und wir wollen heute starten mit diesem Thema Demut. Und ich glaube, dass diese geöffneten Hände genau das symbolisieren. Demut bedeutet, ich bin abhängig, ich empfange von dir, Gott. Stolz sagt, ich habe alles für mich selbst. Ich brauche dich nicht. Ich habe es selbst in mir. Und wenn wir heute über Demut nachdenken, dann möchte ich euch kurz auf mein neues Buch hinweisen, was ich schreiben möchte. Die 10 demütigsten Menschen der Welt und wie ich die anderen 9 gefunden habe. Aber meine Frau kann diesen Witz nicht mehr hören. Das muss sie jetzt heute noch einmal ertragen. Aber ich habe gedacht, heute passt es wirklich. Aber ohne Witz, beim Thema Demut haben wir manchmal wirklich so ein ganz komisches Bild von Demut. Da verbinden wir Worte mit wie so ein Schwächlinge, so Duckmäuser, so Feiglinge. So nach dem Motto, ich bin nichts, ich kann nichts. Und da mag der eine oder andere sich die Frage stellen, ja, wo soll denn das heute vielleicht hingehen? Was meint es denn, wenn Gott sagt, wir sollen uns demütigen? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in ein Bild, was ich hier mal versuchen möchte, deutlich zu machen. Demut bedeutet, dass wir uns wieder ins richtige Licht rücken, die Position in Bezug zu anderen und zu Gott wieder in die richtige Ordnung bringen. Schaut euch mal diesen Handschuh an. Das ist mein Fahrradhandschuh, deswegen sieht er so komisch aus. Damit kann ich noch schalten. Der ist leer. Der hat einen ganz besonderen Zweck. Stellt euch mal vor, dieser Handschuh würde sagen, ich bin so ein toller Handschuh, schaut mich an, mir geht es so gut und ich bin der tollste Handschuh überhaupt. Dafür ist ein Handschuh nicht da. Ein Handschuh ist dafür da, dass er ausgefüllt wird. Dafür ist der Handschuh da. Das Leben in dem Handschuh drinsteckt. Und meine Frage ist, was füllt dich innerlich aus? Wovon bist du abhängig? Bist du abhängig vom Zuspruch anderer Menschen? Schaust du dich um? Wer sagt mir endlich, dass ich ein toller Handschuh bin? Oder ist es der berufliche Erfolg? Oder deine Familie? Wenn wir uns mal ich habe bei Peter Scazzaro einen genialen Satz gefunden, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Unser Stolz und unsere Neigung, andere zu bewerten, findet sich überall in der Welt, in allen Kulturen, an jedem Arbeitsplatz, auf jedem Spielplatz, in jeder Familie, jedem Klassenzimmer, jede Ehe, jede Obdachlosenunterkunft. Wenn wir Christen werden, verschwindet diese Neigung nicht automatisch. Sie zeigt sich nur auf eine andere Art und Weise. Wir kommen dann mit solchen Urteilen daher, wie zum Beispiel Menschen, die in eine Megagemeinde gehen, die suchen bloß Unterhaltung. Oder in dieser Gemeinde ist doch nichts los. Wir erheben uns über die anderen. Und er schreibt dann später, überlegen Sie sich einmal, wie beleidigungstolerant Sie sind. Das Wort gibt es nicht, aber er hat das trotzdem hier mal so reingebracht. Beleidigungstolerant. Stellen Sie sich vor, wie wir normalerweise reagieren, sobald uns jemand kritisiert, bewertet oder beleidigt. Wir ziehen uns zurück, gehen in die Defensive oder wir gehen zum Angriff über. Unsere Schutzmechanismen sind Zeichen für Selbstherrlichkeit und Selbstüberschätzung. Also die Frage, was füllt uns innerlich aus? Wo schauen wir innerlich hin? Und wenn wir mal aus der Perspektive von der Gesamtgemeinde darauf schauen, was macht uns als Gemeinde aus? Sind es die tollen Projekte? Ist es unsere tolle Jugendarbeit, die Royal Ranger? Wovon sind wir innerlich abhängig? Vergleichen wir uns ständig mit anderen Gemeinden und halten uns für besser oder schlechter als andere? Bei uns ist der Lobpreis besser. Wir haben ein tolles Sozialwerk. Wir sind nicht so heilig wie die oder so unheilig wie die. Ich weiß, euch geht das vielleicht nicht so. Aber als Pastor bin ich da ganz besonders anfällig, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich kenne diese Gedanken super gut. Und ich muss mich da selber immer wieder am Riemen reißen und mir die Frage stellen, hey, wo schaue ich innerlich hin? Was macht uns aus? Und ich sehne mich danach, dass wir miteinander diesen einen Wunsch haben, demütig vor Gott zu sein. Sagen, Gott, wir sind total abhängig von dir. Wenn du dieses Haus verlässt, machen wir vielleicht nur eine fromme Show, aber ich sehe nicht nur nichts mehr drin. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir werden alles dafür tun, Gott, dass du dieses Haus füllst. Und was du dann für Segen entsteht, dafür sind wir dir dann auch dankbar. Und werden dir die Ehre dafür geben. Um den wahren Kern von Demut zu verstehen, müssen wir das vor Augen haben, wozu wir aus biblischer Sicht geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes, die in seinen Geschöpfen sich offenbaren soll, indem er so viel von seiner Herrlichkeit und seiner Güte mitten hineinlegt in uns Menschen. Aber es ging nicht darum, dem Geschöpf etwas zu geben, was es einfach aus sich selbst heraus besitzen sollte. Es ging nicht darum, dass wir Leben für uns einfach selbst bekommen, sondern alles in dieser Welt ist auf Gott ausgerichtet, also damit auch dein und mein Leben. Und deswegen ist die Frage, bist du ausgefüllt mit Gott oder bist du ausgefüllt mit irgendwelchen anderen Dingen? Irgendetwas füllt dein Inneres aus. Im Römerbrief heißt es, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und im Kolosserbrief, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das heißt also, du kannst nach biblischer Definition nicht unabhängig von Gott leben. Das ist Stolz. Ausgefüllt zu sein von Gott ist Demut. Darum kann die Beziehung der Geschöpfe zu Gott nicht in einer beständigen, uneingeschränkten und allumfassenden Unabhängigkeit bestehen von ihm. Wir müssen in Abhängigkeit zu Gott leben. Stolz, das Gegenteil von Demut, schließt sich selbst gegenüber Gott ab. Stolz bedeutet quasi also, lieber Handschuh, ich reich mir selbst. Ich habe diese geschlossene Hand. Ich brauche Gott nicht. Ich bin ja selber gut genug. Und es ist diese Arroganz, die gar nicht erkennen, von wem das eigentlich alles kommt. Und wer uns so beschenkt hat und wer uns so geschaffen hat, wer uns diese Gaben gegeben hat. Und sich demütigen vor Gott bedeutet also, sich selbst in Bezug auf Gott wieder in die richtige Position zu bringen. Nicht in einer Weise, dass ich mich wertlos fühle, dass ich mich ungeliebt fühle oder auch nur so erscheinen müsste. Auf keinen Fall. Im Gegenteil. Wer sich vor Gott demütigt, der weiß, ich bin mega geliebt. Woher weiß ich das? Das sehe ich am Kreuz. Am Kreuz ist Christus aus Liebe zu dir und zu mir gestorben. Und da hat er deinen Wert definiert. Nicht Silber und Gold, sondern das Blut des Sohnes Gottes. So kostbar. Maximal geliebt, maximal wertvoll, aber in der richtigen Beziehung. Die afrikanische, oder seine Kanadierin, glaube ich, aber die in Afrika als Missionarin unterwegs ist, Heidi Baker, die hatte mal gesagt, und das habe ich früher nicht verstanden, diesen Satz, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich habe mir früher, als ich die in meiner Predigt gehört habe, gedacht, hä, warum wiederholt die das ständig? Ja, irgendwie ist das doch total langweilig, wenn sie das da zehnmal sagt, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Bis ich gemerkt habe, die hat etwas ganz Tiefes verstanden. Sie hat sich selbst in ihrem Sein vor Gott definiert. Sie hat gesagt, ich bin abhängig von Gott. Und das ist nicht irgendwer, sondern du bist der König der Könige, du bist Gott. Und ich bin's nicht. Und du lebst in mir. Das steckt da meines Erachtens mit drin. Dass eine Frau die Demut aus meiner Sicht auf einen Satz gebracht hat, den wir uns alle merken dürfen. Du bist Gott und ich bin nicht Gott. Wenn wir uns mal einen Text anschauen im Johannesevangelium, Johannes 5, Vers 39 bis 44, ich will da kurz einige Sätze dazu vorsagen. Jesus hatte vorher gerade einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang krank war. Dummerweise war es am falschen Tag, nämlich am Sabbat. Und dann fingen die führenden Juden an, mit Jesus zu streiten. In Johannes 5, Vers 16 können wir lesen, von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte, doch Jesus entgegnete ihnen. Und dann fängt eine große Rede an von Jesus. Und ich steige mal hier ganz einfach bei Vers 39 ein. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht ihr nicht? Jesus macht in diesem Text deutlich, dass sie ja, diese frommen Juden ja schon ganz gut unterwegs sind. Sie suchen in den Schriften nach Christus. Sie suchen in Offenbarung nach Leben. Aber das Problem ist, sie kommen nicht bei ihm an. Und Jesus sagt mit diesen Versen, euer Problem ist, dass ihr nicht zu mir kommt. Es ist nicht euer Unverständnis, es ist nicht die böse Umwelt und nicht die schlechten Bedingungen. Nein, fehlt euch einfach schlichtweg der Wille. Jesus macht hier deutlich, dass Glaube nicht in erster Linie ein Gefühl ist, sondern ausschlaggebend ist der Wille. Ich nehme nicht die Ehre von Menschen an, sagt Jesus. Für ihn war die Anerkennung und die Ehre vom Vater wichtig. Er hat nicht danach geschaut, was die Leute um ihn herum sagen. So nach dem Motto, habe ich das jetzt alles richtig gemacht? War ich hier toll? Ich hätte gerne noch mal ein bisschen Feedback. Das war ihm alles egal. Ich suche die Ehre des Vaters. Und was ihr von mir denkt, ist mir ziemlich egal. Das ist Demut. Er ist abhängig vom Vater und abhängig vom Heiligen Geist. Ihr habt diese Liebe Gottes nicht in euch. Und das ist einer der schwersten Vorwürfe, die man einem Juden der damaligen Zeit machen konnte. Die haben zweimal am Tag das Schma Yisrael gebetet. Dieses bekannte Gebet, was in Deuteronomium 6, Vers 4 steht. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus sagt hier, ihr habt diese Liebe nicht in euch, obwohl ihr das zweimal am Tag betet. Das heißt, du kannst hier jeden Tag fromme Gebete machen, alles richtige Worte. Aber ich sehe in euren Herzen, dass es nicht echt ist. Nach außen sind alle super. Und die Frage ist, wessen Anerkennung sucht ihr? Eure gesellschaftliche Anerkennung? Dass alle sagen, ey, der war auch im Gottesdienst in der Synagoge. Oder worum geht's? Es ist wirklich ein Herzensgebet, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Jesus offenbart diesen frommen Schein. Ihr nehmt Ehre voneinander. Euch ist die Anerkennung, das Feedback von den anderen viel, viel wichtiger, die Bestätigung, was andere von euch denken. Das gibt euch wirklich den inneren Halt, nicht Gott. Und das kritisiert Jesus. Und ich habe halt einfach mir erlaubt, diese Frage mal auf den Punkt zu bringen. Was ist der Anker für deine Seele? Worin machst du deine Seele fest? Wo schaust du innerlich hin? Sind es andere Menschen? Ist es dein Bankkonto, dein akademischer Titel? Oder ist es Gott, der dir zuspricht, dass du geliebt bist, dass du sein Kind bist? Oder für uns als Gemeinde, leben wir als Gemeinde so, dass wir wirklich abhängig sind von Gott. Dass er, wenn Gott sagt, ich würde diese Gemeinde verlassen, wird das hier eine heilige Katastrophe. Ich habe mir das früher mal so vorgestellt. Man geht in den geistlichen Dienst und irgendwann nimmt Gott die Hand weg und segnet einen nicht mehr. Dann steht man da wieder wie das Kaisers neue Kleider. Kennt ihr diese Geschichte? Wo da jemand ganz nackt durch die Gegend läuft und sagt, oh, ich habe die ganz tollen Kleider an. Und irgendwann kommt so ein kleiner Junge und sagt, der ist ja nackt. Und so habe ich mir das vorgestellt. Wenn Gott unsere Gemeinde verlässt, dann sind wir ein frommer Chaotenclub. Dann können wir hier den Laden dicht machen. Aber wenn er hier drin ist, wenn seine Gegenwart hier spürbar wird, im Miteinander, im Dienst aneinander, in dem Fließen des Geistes Gottes von einem zum anderen, dann wird Gott spürbar. Dann wird das Leben von Menschen verändern. Das sollen wir als Christen also vor Augen haben. So wie Jesus gedacht hat, so wie Jesus gewesen ist, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, sagt Paulus im Philipperbrief. Und er hat gesagt, ich nehme diese Ehre nicht von Menschen. So war Jesus drauf. Und diese Gedankengänge, die sollen wir auch übernehmen. Und das ist der Maßstab für dieses Großreinemachen in unserem Frühjahrsputz. Diese Gedanken zu übernehmen, zu sagen, wir wollen uns nicht abhängig machen von dem, was andere Menschen von uns denken. Wir wollen die Ehre Gottes suchen mit dem, was wir tun. Im Philipperbrief folgt dann in Philipper 2 der sogenannte Christushymnus, wo es so darum geht, dass Jesus sich erniedrigte bis zum Letzten, bis zum Tod. Und darin hat er Gottes Anerkennung erhalten, die ihn würdig gemacht hat, von Gott erhoben zu werden. Jesus hat sich absolut abhängig gemacht vom Willen des Vaters. Und er hätte einfach jetzt muss ich ganz kurz wieder noch ein Schluck Wasser trinken. Jesus hat sich selbst gesehen, dass er sagt, ich bin selber demütig und von Herzen sanftmütig. Er ist in der Lage gewesen, selber aus dieser Beziehung zu Gott Dienste zu tun, wie zum Beispiel die Fußwaschung, wo er seinen Jüngern die Füße wäscht, als Dienst, ein demütiger Dienst, wo Jesus zu seinen Jüngern geht und ihnen die Füße wäscht. Ein Dienst, den normalerweise der allerletzte Sklave in der Hierarchie gemacht hätte. Und Jesus pult seinen Jüngern die Scheiße zwischen den Fußnägeln weg. Ja, so war's. Damals hatten nämlich keine schicken Schuhe an. Sie sind einfach durch die Eselscheiße durchgelaufen und hatten das zwischen den Füßen. Echt unangenehm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Einfach nur mal, wir lesen immer, ja, Jesus wuscht die Füße und in Bildern haben wir dann so weiße Tücher. Und das war überhaupt nicht so. Das war dreckig und stinkig. Und das hat er getan als Vorbild für uns. Der allerletzte, dem dürfen wir noch die Füße waschen, wenn wir das verstanden haben. Das ist die Demut Jesu. Dieses Denken zu übernehmen. Demut ist nicht einfach eine Haltung, die wir auch brauchen als Christen, sondern Demut ist die Haltung, die entscheidende Herzenshaltung im Reich Gottes. Ist die Frage, wie kommen wir zu Gott? Mit geschlossenen Händen oder sagen wir, Gott, hier sind meine leeren Hände. Ich brauche dich, Gott. Wir brauchen dich, Gott. Das ist die entscheidende Herzenshaltung. Gott widersteht nämlich den Stolzen. Er sagt, mit Stolz kann ich nichts anfangen. Du kannst die richtigen Worte machen. Nach außen hin alles korrekt. Aber der Herr schaut aufs Herz. Und das wird deutlich, auch wenn wir das Gegenteil von Demut uns anschauen, den Stolz. In der Bibel gibt es ja eben diesen Charakter von Jesus, der die Gesinnung der Demut hat. Und dann gibt es da auch Menschen, die sich von Gott losgelöst haben. Das Volk Israel hat sich auch einige Male von Gott losgelöst. Und musste immer wieder in diese neue Bewegung hineingehen, dieses sich umkehren zu Gott. Einige Male. Und der extremste Charakter von Stolz ist Satan selbst. In Jesaja 14 heißt es, wird Satan beschrieben, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du sagst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen und Wolkenhöhen dem Höchsten mich gleich machen. Das ist eine Beschreibung für Satan, der in seinem Herzen einen Entschluss gefasst hat. Ich möchte unabhängig von Gott sein und ich möchte mich dort hinstellen und Gottes Position einnehmen. Und diesen Gedanken hat er auch versucht, uns Menschen schmackhaft zu machen. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Ihr werdet sein wie Gott. Dieses, hey, du möchtest doch auch ein bisschen unabhängig sein. Du brauchst Gott doch gar nicht. Und da beginnt das Elend der Menschheit. Sprüche 16, Vers 18. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Beschreibt sehr wunderbar diese Herzenshaltung, die wir auf keinen Fall haben sollen als Christen. Wir brauchen als Christen, aber auch als Nicht-Christen, wenn wir uns Gott nahen, brauchen ein Mensch, der noch keine Beziehung zu Gott hat, braucht genau die gleiche Haltung. Er muss kommen in diese Haltung und sagen, Gott, hier bin ich. Und Gott wird darauf antworten. Gott wird dir vergeben, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst und wird dein Herz neu machen. Aber du kannst nicht sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe alle die Sachen gut gemacht. Ich habe ganz viel Geld gespendet. Ich habe alles Mögliche toll gemacht. Du musst mich doch jetzt annehmen. Sag Gott, bei mir gibt es andere Bedingungen. Komm mit einem demütigen Herzen. Und das wird man spüren, auch im Miteinander, zum Beispiel in der Gemeinde. Paulus drückt das im Philipperbrief aus, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Das ist der Maßstab für das Leben von Menschen in der Gemeinde. Dass wir diese Haltung haben, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und das damit heißt es nicht, ich muss mich selber abwerten, sondern ich bin selber maximal geliebt. Das ist das Fundament, du hast es gerade so wunderschön gesagt, in dem letzten Lobpreislied, diese Identität in dem Zuspruch des Vaters, das letzte Lied, was wir vor dem Predigtblock gesungen haben. Ich weiß, wer ich bin geliebt. Und du bist der Vater. Das ist mein Fundament, in dem stehe ich. Und dann kann ich Menschen erheben, dann kann ich über Fehler hinwegschauen, dann kann ich Charakterschwächen aushalten und trotzdem lieben und muss mich nicht abwenden. Ich habe eine Predigt von Pastor Mario Warnschaffe zu dem Thema Demut gelesen und bei ihm, in seinem Skript, habe ich einen tollen Test gefunden, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das sind 10 Fragen gewesen, so eine Art Hochmutstest oder Demutstest, wie man auch immer das. Ich habe es mal Demutstest genannt. Ja? Und das sind so einige Fragen. Ihr könnt euch ja mal die vor eurem inneren Auge diese Fragen so mitgehen. Bist du abhängig von Anerkennung und Lob? Bist du ungehalten, wenn du nicht beachtet wirst? Bist du neidisch auf andere, deren Erfolge gelobt werden? Musst du immer gewinnen und schummelst sogar? Gehst du nie ein Risiko ein, denn du könntest ja versagen? Verbirgst du geschickt deine Schwächen und Fehler? Hast du Schwierigkeiten, dich für deine Fehler zu entschuldigen? Und rechtfertigst du dich lieber? Hast du viele Konflikte und Streitereien? Tendierst du mehr dazu, Anerkennung zu erhalten, als Dankbarkeit zu schenken? Denkst du in deinem Inneren, dass du besser bist als alle anderen? Und ich finde diese Auswertung so witzig. Als erstes habe ich gedacht, so, wenn du 3 schaffst oder so, dann bist du vielleicht schon noch halbwegs gut. Aber die Auswertung, die bringt es auf den Punkt. Wenn du von einem dieser Punkte, dann bist du stolz. Du bist abhängig von dem, was andere über dich sagen und du drehst dich um dich selbst. Ich fand das ziemlich witzig und das ist auch eine Form der Demütigung, dass ich das hier sagen muss, dass es von Mario Warnschaff und nicht von mir kommt. Ich hätte ja gerne gesagt, dass ich mir das ausgedacht hätte, aber ich muss hier an dieser Stelle demütig zugeben, dass es nicht meine Idee war. Stolz ist also die Ursache für das ganze Elend in dieser Welt, da wo es Kriege, wo es Blutvergießen gibt, wo Hass und Misstrauen ist, immer diese Frage um dich, kreise um mein Ego und um mich und meins und mir. Ein hochmütiges Herz, das ist ein Herz, das über sich selbst höher denkt, als es angemessen ist. Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeit unrealistisch hoch einschätzen, laut Definition. Darum ist das so ein Problem, weil es von Gott entfernt. Was können wir also machen? Was können wir tun, um von Hochmut und vom Stolz hinzukommen zu Demut, wenn wir uns demütigen sollen? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das erstmal erkennen, dass das die wichtigste Priorität im Reich Gottes ist, diese Herzenshaltung. Und dass wir das erstreben, dass wir das erbeten und sagen, Gott, schenk mir ein demütiges Herz. Dass wir dazu nur zu anfangen, dafür zu fasten sein muss, ist etwas auch eine Form der Demütigung. Wo man merkt, ich komme an meine ganz krassen Grenzen. Also ich meine jetzt nicht fasten, so mal Süßigkeiten fasten oder solche Dinge, die sind auch gut und schön, aber da kommst du nicht an deine Grenzen. Wenn du anfängst, auf Nahrungsmittel zu verzichten, dann kommst du an deine Grenzen. Und dann merkst du, du brauchst echt Gott. Aber du erlebst Gott auch auf eine andere, neue Art und Weise. Ich will das hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Was ich auf alle, wozu ich dich herausfordern möchte, ist auf alle Fälle, fang nicht an, einfach ein Verhalten zu kopieren. Wir müssen den satanischen Ursprung dieser Haltung erkennen und dürfen nicht versuchen, aus eigener Anstrengung heraus die Beziehung, die Abhängigkeit zu Gott wiederherzustellen. Wenn wir das nur noch an äußeren Regeln festmachen können, das ist Religion. Gott sieht unser Herz an. Es kommt nicht zuerst auf unser Tun an, sondern auf unser Sein. Unser Herz muss befreit werden, unser Herz muss erlöst werden. Und das ist auch etwas, was in der Jahreslosung mitschwingt. Wir bekommen von Gott ein neues Herz. Das ist das, was wir brauchen. Das ist die einzige Haltung, die uns befreien kann, dass wir von Jesus Erlösung brauchen. Und Demut bedeutet dann letzten Endes, ausgefüllt zu sein. Ich muss mich nicht mehr um mein Ich kreisen, mein Ego funktioniert einfach. Ich muss das nicht ständig irgendwie ordentlich halten und darf es schützen und bewahren, sondern ich kann es einfach dankbar annehmen. Tim Keller schreibt so wunderbar, Demut bedeutet, es nicht mehr nötig zu haben, über mich nachzudenken. Es nicht mehr nötig haben, alles auf sich selbst zu beziehen. Demut ist das Ende der Gedanken wie, gebe ich vor diesen Leuten hier im Raum ein gutes Bild ab? Will ich überhaupt hier sein? Echte Demut im Sinne des Evangeliums bedeutet, dass ich aufhöre, jede Erfahrung, jedes Gespräch auf mich selbst zu beziehen. Ich höre schlicht auf, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Es ist die Freiheit der Selbstvergessenheit, der Selbstlosigkeit, der tiefe Friede, den nur die Selbstlosigkeit mit sich bringt. Echte Demut bedeutet, dass das Ego nicht mehr aufgeblasen ist, sondern ausgefüllt ist. Das bedeutet Demut, um nochmal dieses Bild zu benutzen. Ich bin einfach ausgefüllt von Gott. Mein Inneres funktioniert einfach, ohne dass ich mich ständig um mich selbst kreisen muss. Demut heißt, sich mit den Aussagen Gottes über mich selbst eins zu machen. Was sagt Gott denn über mich? Was sagt er denn über dich? Ich brauche mich nicht selbst abwerten als Mensch, sondern ich darf sagen, das sage ich das dritte Mal, weil es so wichtig ist. Du bist kostbar, geliebt, wertvoll in den Augen Gottes. Er hat dich dazu bestimmt, sein Sohn und seine Tochter zu sein. Und das sagt nicht irgendwer, der König von China, sondern das sagt der König der Könige. So wichtig ist mir das, dass du das sitzt. C.S. Lewis schreibt, der wahrhaft demütige Mensch erweckt keineswegs den Eindruck von Demut, den wir mit diesem Wort verbinden. Er ist kein schmieriger, kriecherischer Typ, der uns ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei. Im Gegenteil, er wird auf uns eher den Eindruck eines aufgeschlossenen und heiteren Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was andere ihm erzählen. Er wird nicht über die Demut nachdenken, er wird sich selbst nicht so wichtig nehmen. Finde ich total genial. Demütige Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die müssen nicht permanent ihre Nichtigkeit vor sich hertragen, sondern sie sind aufmerksam bei mir. Sie sind in der Lage, mit mir in Beziehung zu treten. Wir sind in der Lage, zuzuhören. Solche Menschen, mit denen ist man gern zusammen. Und ich möchte euch einfach zum Schluss nochmal diese Frage stellen, wie genial das wäre, wenn wir als Gemeinde frei wären von diesem, was denken andere über uns und sind wir gut genug oder nicht gut genug, sondern dass wir uns gemeinsam darauf ausrichten und sagen, wir wollen umkehren zu dir, Gott. Wir wollen unsere absolute Abhängigkeit von dir, Gott, zum Ausdruck bringen. In den Hauskreisen, hier im Gottesdienst zusammen, in der persönlichen stillen Zeit, zu sagen, Gott, das ist das Wichtigste, was wir haben können, ist diese Haltung vor dir. Gott, wir sind absolut abhängig von dir. Und dann kann dieser Erwartungsdruck von uns abfallen. Ich bin frei von dem Druck der Erwartungen, dass ich die Erwartungen von X und Y erfüllen muss. Und ich kann auch aufhören, mich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen. Ich bin jetzt 10 Jahre im Dienst als Pastor unterwegs und diese Fragen haben sich im Laufe meines Dienstes immer wieder gestellt. Und ich gemerkt habe, dass ich damit zu kämpfen habe. Dass ich mich doch wieder anfange, um mein Ego zu drehen. Und dass ich mich innerlich wieder neu ausrichten muss, weil dieser Staub so schnell wieder da ist. Der Dreck kommt so schnell wieder. Und deswegen ermutige ich euch, dass ihr euch auch auf diesen Weg macht, immer wieder das eine zu suchen, in Gottes Gegenwart kommen zu können mit diesen leeren Händen und sagen, Gott, wir sind absolut abhängig von dir. Und wenn du deine Hand von mir wegnimmst, das habe ich in meinem Dienst ein paar Mal gesagt, auch in der Gemeindeleitungsrunde und so weiter, wenn Gott seine Hand von uns wegnimmt, dann wird das mit meinem Dienst oder mit unserem Dienst hier in der Gemeinde eine heilige Katastrophe. Amen.